Ein sehr schönes Lied, finde ich sehr ermutigend. Auch wenn wir versagen, Gott bleibt bei uns. Wir bleiben bei ihm. Ist nicht von unserer Leistung abhängig. Das ist ein guter Vater, oder? Der verlässt sein Kind nicht. Ich finde das sehr berührend, dieses Lied. Sehr ermutigend. Ein Christ macht dich nicht aus, dass er nie fällt. Ein Christ macht auf, dass er wieder aufsteht. Und das, finde ich, ist eine wichtige Message, die wir immer wieder brauchen. Ich glaube, jeder von uns. Ja, das ist aber nicht das Thema heute, das ich habe, sondern, wie ich vorhin schon angekündigt habe, die Macht eines veränderten Lebens. Wenn wir das Bild kurz kriegen könnten. Ich mag die Geschichte aus Johannes 9. Wer eine Bibel dabei hat, kann auch gerne mitlesen. Unterstützend werde ich so ein bisschen hier auch das einblenden. Hier und da ist es nicht immer ganz so allzu groß, aber ich glaube, man kann es hier und da auch gut mitlesen. Es geht um den blindgeborenen Mann, den Jesus heilt. Und diese Geschichte finde ich ganz spannend. Ich glaube, wir können etwas Wichtiges für uns daraus lernen. Ja, es war Samstag, Sabbat. Jesus ging mit seinen Jüngern durch Jerusalem und dann begegnen sie diesem Blindgeborenen. Und dann finde ich ganz interessant, was Jesus und die Jünger dann sagen. Ich lese die ersten drei Verse mal durch. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder an den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Ich finde es interessant, dass diese Frage der Jünger schon mit implizit in sich hat. Irgendjemand hat hier gesündigt. Krankheit kommt aufgrund von Sünde. Das war für die klar. Und es ist für die eigentlich nur noch zu klären, wer hat gesündigt. Entweder der Blinde selbst oder seine Eltern. Und der muss jetzt ausbaden. Und Jesus sagt, Jungs, das hat damit gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Dieser Mann ist blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar wird. Und damit ihm ein Licht aufgeht, und das nicht nur körperlich, sondern auch geistlich, wie wir im Verlauf dieser Geschichte sehen werden. Da werden nämlich die Sehenden blind und die Blinden werden sehend. Also dieser Mann. Und dann heilt Jesus diesen Mann alle. Und so wie er das macht, ist schon ein bisschen schräg. Und da würde ich, wenn man sich Jesus als Vorbild so nimmt und sagt so, ey, so wie Jesus das macht, so will ich das auch machen. So habe ich jedenfalls den Anspruch an mich. Und da würde ich an jeder Bibel vielleicht so einen Warnhinweis geben. Achtung, bitte nicht nachmachen. Eignet sich nicht für jede Situation. Denn Vers 6 und 7 lesen wir, dass Jesus ihn mit Spucke heilte. Und das lese ich jetzt mal kurz vor. Dann spuckte Jesus auf die Erde. Er vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihm den nichtsahnenden Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Also, wisst ihr, ich habe mich gefragt, was wohl schlimmer ist, jemandem Dreck in die Augen zu schmeißen oder ihm ins Gesicht zu spucken. Ja? Jesus macht ja mal gleich beides. Und das ist schon einfach ganz schön schräg. Ja? Und ich glaube, das passt auch nicht immer, das so zu machen. Interessant ist aber auch, dass dieser Mann überhaupt gar nicht danach gefragt hatte, geheilt zu werden. Ja? Er saß da einfach nur rum. Und die Jünger so, Sünder. Und Jesus, nee. Und jetzt, das widerfährt ihm so regelrecht, ja, weil die ganzen Vorurteile da auf ihn einprasseln und eigentlich sind die Jünger der Grund, warum er da überhaupt geheilt wird. Ich glaube, Jesus hat es vorgehabt, oder beziehungsweise der Vater hat es ihm gezeigt. Aber interessant ist, Jesus tut es einfach, ohne dass der Mann ihn fragt. Und dann schickt er ihn zum Teich Siloa. Und man könnte jetzt so sagen, naja gut, ich glaube, dazu brauchte der jetzt nicht so viel Motivation, sich den Dreck aus dem Gesicht zu waschen und den ganzen Rotz. Aber ich glaube, dass Jesus hier trotzdem den Glauben dieses Mannes mit einbeziehen wollte, indem er ihn dorthin schickt und dass er zeigen kann, glaube ich Jesus, wenn ich ihm sage, geh, wasch dich, dann wirst du sehen oder tu es nicht. Wir erinnern uns vielleicht an eine alttestamentliche Geschichte vom Syrer Naaman. Dem wurde auch gesagt, wasch dich im Jordan, bist du geheilt. Und der, nö, dreckig, geh ich nicht rein. Und irgendwann musste man ihn überreden und schließlich hat er es doch gemacht und dann wurde er geheilt. Also es ist nicht automatisch, dass man etwas macht. Manchmal scheinen uns Dinge logisch und mit Logik hat Glaube manchmal gar nicht so viel zu tun. Manchmal muss man einfach Schritte wagen. Und dann kann dieser Mann tatsächlich sehen. Und ich glaube, für den ging eine neue Welt auf. Er war ja blind geboren. Das heißt, er konnte noch nie sehen. Der wusste gar nicht, wie sehen die Dinge aus, die man sich so um, die um ihn herum so passieren. Und wir können schon immer sehen, wenn wir sagen, naja, der Himmel ist blau, dann wird der Mann fragen, wie sieht blau aus? Keine Ahnung. Und vielleicht hat er jetzt erstmalig Menschen gesehen, die er bisher nur getastet hat. Und er dachte vielleicht, so ein hässlicher Vogel, hätte ich mir in meinen, naja, anders ausgemalt. Also er entdeckt alles neu. Was für eine Farbexplosion, ja? Und er war wahrscheinlich nur am Staunen und denkt, wow, so sieht das Leben aus, wenn man sehen kann. Wahnsinn! Unglaublich, was für eine Lebensqualität wurde diesem Mann da neu geschenkt durch Jesus. Wahnsinn! Und dann löst das in der Stadt allerdings ein wenig Unruhe aus. Jetzt möchte ich mal den Text lesen, Verse 8 bis 16. Ist ein bisschen klein, aber ich lese es ja vor. Da lesen wir Folgendes. Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann, der Bettler? Einige meinten, er sei es. Andere sagten, nein, aber er sieht so aus wie jener. Der Bettler aber sagte immer nur, ich bin derselbe Mann. Da fragten sie ihn, was ist denn geschehen? Wie wurden deine Augen geöffnet? Und er erzählte, der Mann, den sie Jesus nennen, macht aus Lehm einen Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich. Und dann sagte er, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Und ich ging, wusch mich und nun kann ich sehen. wo ist er jetzt? Fragten sie. Das weiß ich nicht, erwiderte er. Daraufhin brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Nun hatte Jesus den Mann an einem Sabbat geheilt. Die Pharisäer ließen sich von dem Mann alles erzählen und er berichtete, er strich mir einen Brei auf die Augen und als ich ihn abgewaschen hatte, konnte ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch, der Jesus, der kommt nicht von Gott, denn er bricht das Gesetz und arbeitet am Sabbat. Andere dagegen sagten, aber wie könnte er ein gewöhnlicher Sünder solche Wunder tun? Und so gingen ihre Meinungen über ihn weit auseinander. Das ist doch krass, oder? Also, sein ganzes Leben lang lebte dieser Mann in Dunkelheit, Finsternis. Und wisst ihr was? Das Erste, was die Pharisäer wissen wollen, welcher Tag heute ist? Sabbat! Das darf der gar nicht. So. Das finde ich schon ein wenig. Also sie sind kein bisschen über dieses Wunder erstaunt, das da vor ihren Augen steht, sondern sie sind nur daran interessiert, dass Jesus eines ihrer kleinlichen Gesetze, die nicht in der Bibel so stehen, gebrochen hat. Das aber für sie die gleiche Gültigkeit hat, wie das Wort Gottes selbst. Das Sabbatgebot, ihr Lieblingsgebot, das hat er hier angerührt. Und wenn wir in der Bibel lesen, dass Jesus hat oft am Sabbat geheilt. Und es gab immer wieder Probleme mit denselben Leuten, den Pharisäern, den Priestern und so weiter. Und wenn wir uns das, die jüdischen Führer, habe ich mal in einem Kommentar gelesen, die haben in dieser Zeit so alles Mögliche am Sabbat dazu erfunden, haben so einen Zaun, um den Zaun gebaut, damit man ja nicht den Sabbat bricht, darf man viele andere Sachen auch nicht. Und sie haben so 39 Sonderregeln erlassen, die den Menschen am Sabbat so fast alles zu tun verboten. Alles war irgendwie Arbeit. Und wer diese Regeln brach, der wurde irgendwie bestraft. Und, habe ich mal gelesen, stand da, dass Gott niemals durch Spucke heilt. Und Jesus hat vielleicht gedacht, was tut Gott nicht? Durch Spucke? Ach so, das wollen wir noch mal sehen. Und ich weiß nicht, weil ich habe mich gefragt, warum macht Jesus das? Warum Spucke? Das macht irgendwie keinen Sinn, ja? Dadurch macht es vielleicht ein wenig Sinn. Ist immer noch so ein bisschen komisch, aber es bleibt irgendwie so. Bleibt irgendwie ein Geheimnis, ja? Die Bibel lüftet das nicht. Aber Gottes Wege sind manchmal unergründlich. Auch spuckige Wege. Ja, vielleicht kennt ihr das. Manchmal wollen wir Gott in eine Schublade stecken. Und diese Schublade, in die wir Gott stecken wollen, die ist oft zu klein. Da passt er nicht rein. Und die Schublade dann so pff, kaputt. Und dann müssen wir unsere Schublade neu bauen. Und die größer machen. Weil Gott sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Und diese Schublade der Pharisäer war jetzt ganz offensichtlich kaputt. Jesus hat sie kaputt gemacht. Er hat ihnen gezeigt, dass Gott möglicherweise doch ein bisschen anders ist, als sie sich das denken. Und ich kenne das von mir aus. Mein Gottesbild muss sich immer wieder revidieren und sagen, boah, Gott ist ja, das ist Gott ja auch noch. Gott ist ja noch viel größer, noch viel gnädiger, noch viel besser, als ich gedacht hatte. Mich hat das immer wieder inspiriert und ich habe immer wieder größer von Gott gedacht und war immer mehr erstaunt von Gott. Und das ist hier ein Aspekt, den wir hier lesen. Manchmal braucht unser Gottesbild eine Korrektur. Jedenfalls entstand da jetzt eine Diskussion unter ihnen. Und jetzt machten die dann, die Pharisäer, einen Fehler. Sie befragten den sehenden Mann. Vers 17, da steht dann, da befragten die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, noch einmal und wollten wissen, dieser Mann, der dir die Augen geöffnet hat, was meinst du, wer er ist? Der Mann erwiderte, er muss ein Prophet sein. Keine Ahnung, wer der Mann ist, aber wenn er das kann, dann muss er ein Prophet sein irgendwie. Und das konnten die jüdischen Führer irgendwie nicht so ganz akzeptieren. Das mochten die jetzt irgendwie gar nicht hören. Und sie starteten dann ein etwas lächerliches Unterfangen. Sie wollten beweisen, dass dieser Mann ein Simulant ist, dass er nie blind war. Und sie riefen die besten Zeugen, die man dafür finden konnte, seine Eltern. Und die sollten ihnen sagen, dieser Mann ist ein Lügner. Also riefen die seine Eltern und die waren schon am Schwitzen. Denn die wussten, jeder, der sich zu Jesus als der Messias bekennt, der wird aus der Synagoge ausgeschlossen. Ja? Stellt euch mal vor, ihr werdet hier aus dieser FEG ausgeschlossen. Nur weil ihr die falsche Theologie vertritt. Überlegt man sich zweimal. Und so auch die Eltern. Und die Pharisäer kommen und sagen, sag mal hier, euer Sohn, ist der wirklich blind geworden? Und die verängstigsten Eltern, lese ich jetzt nicht vorher, kamen und bestätigen, ja, das ist unser Sohn, ja, er ist blind geworden, ja, er kann jetzt sehen. Wir wissen auch nicht, warum, fragt ihn selber. Schnell weg hier. Okay, brachte die Pharisäer auch nicht weiter. Zu dumm, stehen sie wieder am Anfang. Also, was jetzt? Kennt ihr das? Wenn man einen vor einem stehenden Beweis nicht akzeptieren möchte, des Handelns Gottes, wenn Gott Wunder tut und Wunder versucht werden wegzuerklären, beispielsweise dann eine Situation, eine Heilung, die ich mal erlebt habe, war eine 25-jährige alte Frau und die hatte Krebs im Endstadium und die Ärzte haben ihr gesagt, in 3 Monaten sind sie tot. Und ein Tischtennisball, großen Tumor, hatte sie auch noch im Kopf. Und gesagt, gucken Sie, dass Sie jetzt irgendwie klarkommen, wir können nichts mehr für Sie tun. Und wir als Christen haben für sie gebetet und sie beschrieb, eine Wärme ging durch ihren Körper und es war weg. Die alten Bilder, die die Ärzte hatten, wurden verglichen mit denen, der Tumor war verschwunden, der Krebs war weg, sie war geheilt. Und ich war baff, dass Gott das heute auch tut. Wahnsinn. Und wenn ich das Leute erzähle, ja, spontane Selbstheilungskräfte, explosionsartig aufgetreten, genau dann, wenn sie gebetet hat, ja, Zufall halt. Zufall. Mhm. Wenn jemand nicht glauben will, will er es nicht. Ist seltsam. Andere Heilungserlebnisse könnte man auch noch erzählen oder wo Gott Wunder getan hat. Und hier erinnert mich das irgendwie genauso an diese Situation. Die Pharisäer wollen das vor ihnen stehende Wunder einfach nicht akzeptieren. Wir haben unseren Glauben, verwirr mich nicht mit Tatsachen. Und also verhören sie ihn weiter. Und in diesem Verhör durch die jüdischen Führer erleben wir, wie der Mann genau zu dem wird, was er ist. Ein Mann, der sieht. Ein Mann, der sieht. In der Hitze des Verhörs werden sein Glaube und seine Überzeugungen immer stärker. Und weil sie jetzt die Pharisäer keinen Erfolg gesehen haben im Verhör mit den Eltern, fragen sie ihn einfach nochmal. Vers 24. Das hatte ich eben schon, genau, habe ich nicht gelesen, habe ich nur geschrieben. Nee, das war zu weit. Vers 24, 25, da heißt es dann, da riefen sie den Mann, der blind geboren war, zum zweiten Mal herein und ermahnten ihn. Gib Gott die Ehre und sag die Wahrheit, denn wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, erwiderte der Mann. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Das war echt eine gute Antwort, ja? Leute, was wollt ihr von mir? Ich konnte nicht sehen und jetzt kann ich's, ja? Der Mann hat irgendwas drauf, was ihr nicht drauf habt. Daraufhin wussten die Pharisäer auch gar keine Antwort, ja? Denn niemand konnte ihm das nehmen. Er war kein Experte in Theologie und all das, waren die Pharisäer besser. Aber er war ein Experte für seine Erfahrungen. Und die konnte man ihm definitiv nicht nehmen. Man kann sie auch uns nicht nehmen. Das, was wir mit Gott erlebt haben, haben wir erlebt. Das können wir weitererzählen. Vers 26 heißt es dann, da fragen sie ihn weiter, ja, denen gehen jetzt allmählich die Argumente aus und sie fragen, aber was hat er mit dir gemacht, fragten sie, wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Und der Mann dachte so wahrscheinlich, habe ich den doch gerade schon mal erzählt? Okay, vielleicht war er schon ein bisschen genervt, ich weiß es nicht, ja. Aber er merkte so, diese religiösen Männer haben so seinen Aussagen doch nicht so viel entgegenzusetzen und er bekam so langsam Oberwasser. Die Männer waren also doch nicht so unberührbar und
Deshalb testete jetzt er seine Stärke, gewürzt mit etwas Sarkasmus, die ich da so raushöre, Vers 27. Das habe ich euch doch bereits erzählt, rief der Mann aus. Habt ihr denn nicht zugehört? Warum wollt ihr es dann noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn und sagten, du bist sein Jünger, wir aber sind Jünger Moses. Und wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat, doch von diesem Mann wissen wir noch nicht einmal, woher er ist. Also jetzt wird es ein bisschen heikel für den Mann. Konfrontiert mit einem so starken, ungebildeten Zeugen, der noch nicht mal lesen konnte, ja, wie denn auch, er war ja schließlich blind, fühlen sich die Pharisäer bedroht in ihrer Position und das, was eigentlich als so ganz schlimme Beleidigung gedacht war, es war für diesen Mann, für den Blinden, der geheilt worden war, das größte Kompliment, das er je bekommen hatte. Du bist sein Jünger. Ich war noch nie Jünger von irgendjemandem. Oh cool, ich bin sein Jünger. Nicht schlecht. Also der Mann, der ihn geheilt hat, der hatte offensichtlich die Power, das mit ihm zu machen. Ihn zu heilen. Er wurde jetzt noch mutiger und sicherer. Er hatte schließlich nichts zu verlieren. Und der sehende Mann merkte immer klarer, dass Jesus größer war als diese heuchlerischen Pharisäer. Sie spielten jetzt Mein Meister ist besser als dein Meister Spiel, indem sie Mose mit Jesus verglichen. Und das war ein falscher Fehler. Denn mit dieser Stärke, die sie ihm gegeben hatten, da ging der geheilte Mann nun gegen die unangreifbaren Pharisäer, wie er bisher dachte, in die Offensive. Denn ohne gefragt zu werden, sagte er dann in Vers 30 und folgende, seltsam entgegnete der Mann, er hat meine Augen geheilt und ihr wisst nicht, woher er ist. Wisst ihr, Pharisäer mögen es gar nicht, wenn man ihnen sagt, dass sie etwas nicht wissen. Lehrersyndrom. Sorry an alle Lehrer, ihr seid bestimmt anders. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, aber er erhört die, die ihn anbeten und seinen Willen tun. Solange die Welt besteht, hat noch niemand die Augen eines Blindgeborenen öffnen können. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er so etwas nicht tun. Der Mann sprach jetzt darüber, wo er ein Experte war. Über die Heilung von Blindgeborenen. Denn das konnte selbst der Mose nicht, war er nicht dazu in der Lage. Niemand seit Beginn der Welt war dazu in der Lage. Und das war Schachmatt für die Pharisäer. Sie fühlten sich angegriffen und in die Ecke getrieben und jetzt hatten die nur noch einen großen Joker in der Hand, ihre Machtposition. Und die spielten sie jetzt aus. Vers 34, da steht's, genau. Da hielten sie ihm vor, du bist ganz in Sünde geboren. Merken wir wieder, ja, dieses Verständnis, Krankheit, Sünde. Du bist ganz in Sünde geboren und willst uns belehren. Und sie warfen ihn aus der Synagoge. Sie exkommunizierten den Mann. Nebenbei hat er vielleicht gar nicht zu dieser Synagoge gehört, weil er ja so ein schlimmer Sünder war. Und da bin ich mir nicht sicher. Und selbst dieser Versuch ging jämmerlich in die Hose. Wie gesagt, war das mehr ein Kompliment für den Mann. Er ist ein Jünger von Jesus. Er, der Mann, der vorher bettelnd auf der Straße saß, den jeder für einen Loser hielt, für einen von Gott gestraften Sünder. Er war plötzlich jemand, vor den hohen Pharisäern sprach, der, vor dem bisher niemand Respekt hatte, den man noch nicht mal anhören musste. Plötzlich redete er mit den Pharisäern und er war der Jünger von Jesus. Und er lehrte sie, wie sie selber zugaben. Du willst uns belehren. Und er lehrte sie ihr Fachgebiet, Theologie. Und er ging sogar als Sieger hervor. Denn seine Argumente waren solide, im Gegensatz zu deren. Denn es gab keine Beweise dafür, dass er als Sünder geboren war. Jedenfalls nicht mehr und nicht weniger als jeder andere auch. Und ich habe mich gefragt, warum mutet Jesus diesen armen Kerl, der gerade erst blind, der vorher ganz blind war, sein ganzes Leben lang hat er gelitten darunter. Warum mutet Jesus dem das zu? So ein Verhör. Warum heilt er ihn nicht, wartet auf ihn, nimmt ihn mit und sagt, so, jetzt bist du mein jünger Mensch. Endlich bist du in guten Händen bei mir. Warum lässt er den alleine? Warum schickt er ihn in die Höhle des Löwen? Warum mutet er ihm so ein Verhör zu? Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Jesus das wollte. Ich glaube, dass dieser Mann von den Pharisäern verhört werden sollte, damit sein Glaube sich prozesshaft entwickeln konnte. Er, der Jesus bis da noch nicht mal gesehen hatte und total wenig von ihm wusste, widerlegte die starken Pharisäer mit seinem Leben. Das war sein bestes Argument. Und er brachte sie mächtig in Verlegenheit. Und im Verlauf dieser Diskussion erkannte der geheilte Mann immer klarer, wer Jesus war. Und die Pharisäer halfen ihm enorm dabei. Er ist ein Prophet? Ja, er ist irgendwie mehr als Mose? Wer ist das? Mehr als Mose? Was gibt's noch mehr als Mose und Elia? Da kommt nur noch der Messias. Und sie haben ihm stark dabei geholfen, indem er durch diesen Druck durch muss. Ich weiß nicht, vielleicht kennen wir das. Manchmal ist auch unser Glaube unter Druck. Und wisst ihr was? Der Mensch ist, glaube ich, manchmal wie eine Zahnpastatube. Unter Druck kommt manchmal das raus, was drin ist. Und das war bei diesem Mann jetzt sehr offensichtlich. Ja? Bei uns im Leben ist das manchmal ähnlich. Wenn wir in Bedrängnis kommen und wir denken manchmal, Gott, warum jetzt? Warum habe ich es jetzt gerade so schwer? Warum lässt du das zu? Ich glaube, dass Gott manchmal unseren Glauben stark machen möchte. Genau wie bei diesem Mann, der dann damit unter Druck das rauskommt, was drin ist. Das ist ein Offenbarungseid. Und manchmal denken wir vielleicht, man braucht viel Bibelwissen und gute Argumente, um von Jesus zu erzählen. Und man muss gebildet sein und eloquent sein und natürlich sehr intelligent, einen hohen IQ haben und sonst was. Dafür gibt es, für dieses Denken gibt es einen guten theologischen Begriff. Kompletter Schwachsinn. Der Mensch, wir brauchen nichts weiter als Jesus. Das lernen wir aus dieser Geschichte. Dieser Mann hatte all das nicht. Überhaupt nicht. In Wirklichkeit war das überzeugendste und effektivste Argument für Jesus das Zeugnis eines veränderten Lebens. Und das hatte dieser Mann. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Das war Jesus. Er hat mein Leben verändert. Das war einfach genial. Und das liebe ich an dieser Geschichte. Dass es uns Mut macht, Gott holt sich den elendsten, zerbrochensten Menschen, schickt ihn zu den Pharisäern. Die stärken seinen Glauben. Und bald kommt er ja noch zu Jesus, da komme ich gleich noch hin. Und wenn ich mich in der Bibel anschaue, dann macht Jesus das häufig. Wir sehen das beispielsweise neben dem geheilten Mann, blinden Mann, auch die Samariterin am Jakobsbrunnen. Sie führt ein ganzes Dorf zum Glauben. Wer war sie? Ein Flittchen. So hat man sie zumindest gehalten. Ich glaube, das war eine Frau, die nach Liebe suchte und sie einfach nicht bekommen hatte. Sie hat sie bei Männern gesucht und nicht bekommen. Sie wurde immer wieder enttäuscht. Sie war eine Frau auf der Suche. Sie hatte eine Sehnsucht, eine große. Jesus hat sie gefunden und hat sie zur Missionarin eines ganzen Dorfes gemacht. Oder denken wir an den von Dämonen besessenen Mann aus Gerasa, der frei wurde und dem Jesus befahl, in seinem Umfeld zu bleiben. Der mit Jesus mit wollte. Und Jesus sagt, nein, geh zurück in dein Gebiet, in das Zehn-Städte-Gebiet. Ja, wir erinnern uns vielleicht, da sind 5000 Schweine in den See gelaufen. Nee, oder 2000, glaube ich. 2000 Schweine in den See gelaufen. Die waren alle tot. Das hat wahrscheinlich gestunken wie die Sau. Und wenn da Schweine gezüchtet wurden, dann kann man davon ausgehen, das waren keine Juden. Die züchten keine Schweine. Für die ist das ekelhaft. Und wisst ihr was? Jesus kommt ein paar Kapitel weiter dorthin und da findet die Speisung der 4000 statt. Und als dieser Mann geheilt wurde, haben die gesagt, geh weg, Jesus, verschwinde aus unserem Gebiet. Und plötzlich sind da 4000 Leute, die wollen zuhören und die bekommen zu essen. Ich habe mich gefragt, wo kommen 4000 Leute her? Vorne haben sie ihn noch weggejagt. Wisst ihr, was ich glaube? Der Mann hat seinen Job gemacht. Der hat weitererzählt, was Jesus an ihm getan hat. Die Macht eines veränderten Lebens ist so unwahrscheinlich groß. Genauso Matthäus, der Steuereintreiber. Also so ein Typ, in Matthäus 9, ich glaube Matthäus hat das bewusst so angeordnet, beruft Jesus ihn zu seinem Jünger. Und in Matthäus 10, ein Kapitel weiter, setzt er ihn schon ein und als Evangelisten und er geht in Dörfer und predigt, heilt Kranke und treibt Dämonen aus. Also innerhalb eines Kapitels entwickelt er sich vom bösen Steuereinnehmer zum Evangelisten. Toll. Wen gebraucht Gott? Gott gebraucht diejenigen, die ganz weit von ihm weg sind und die sich zu ihm hinwenden. Eine Samariterin, die mit jedem zweiten Mann ins Bett ging. Einen durchgeknallten, von Dämonen besessenen, gewalttätigen Superfreak, ja, den jeder für bekloppt gehalten hat. Einen ungebildeten, blinden Bettler. Einen notorischen Sünder. Ja, dieser Straßenpenner, hat jeder gesagt. Was will der eigentlich? Und Jesus heilt ihn und verändert sein Leben. Jeder von ihnen wurde von Jesus ausgewählt und persönlich bevollmächtigt. Und wir leben in einer Welt voller sagenhafter Berühmtheiten und voller Experten. Und manchmal fällt es uns schwer, dass es so, oh, ich bin ja gar kein Experte, ich bin ja nur ein Laie, ich kann das noch nicht richtig. Wisst ihr was, das interessiert Jesus alles gar nicht, was wir denken.
Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Ist vollkommen wurscht, wie wir das nennen. Denn diese Geschichte zeigt, wenn du nichts hast außer Jesus, hast du genug. Du hast genug. Ein Mensch, der nichts hat außer Jesus, hat genug, um andere Menschen für Christus zu gewinnen. Man könnte sich dann fragen, natürlich, ist denn all das, so Bildung und das Gute, was man so an Geld und Reife hat, ist das alles unnötig und schlecht? Natürlich nicht. Aber wenn man nichts dergleichen hat, hat man immer noch genug. Man hat Jesus. Und Jesus verändert das Leben. Denn es ist seine Kraft, die in uns wirkt. Nicht meine. Es ist seine Kraft. Ja, Happy End fehlt ja noch. Er muss ja noch Jesus wieder treffen. Und das lesen wir jetzt. Nachdem der sehende Mann also die Schlacht geschlagen hat, von den Pharisäern also zurückkommt, kommt er jetzt zu Jesus. Vers 35. Als Jesus hört, was geschehen war, sucht er den Mann auf und sagt, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann erwidert, sag mir, wer er ist, Herr, dann würde ich gerne an ihn glauben. Du hast ihn gesehen, sagt Jesus, und jetzt spricht er mit dir. Ja, ja, antwortet der Mann, ich glaube, und er fiel vor Jesus nieder und betet ihn an. Was für eine Story. Jetzt sah er Jesus das erste Mal, face to face, als Sohn Gottes. Wer braucht schon eine Synagoge mit irgendwelchen scheinheiligen Pharisäern, wenn man Jesus hat? Das ist super. Und diese Geschichte verdeutlicht die Macht eines von Jesus veränderten Lebens. Das hat Kraft. Und das Gute ist, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir manchmal die Neubekehrten schützen, ja? Jesus sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Jesus ist der Hirte. Natürlich haben wir mit einer Aufgabe, aber ich glaube, es ist manchmal gut, dass man Leute, auch die neu zum Glauben gekommen sind, erlebe ich auch gerade mit den Iranern, schick sie unter ihre Leute. Sie können ihnen hervorragend auf ihre Art und Weise von Jesus erzählen. Theologie ereignet sich am besten immer da, indem man mit Menschen, die nicht an Gott glauben, diskutiert. Denn dann wird auch mein Glaube geprüft, wird in Frage gestellt. Und Dinge, die ich bisher einfach so übernommen habe, muss ich selber durchdenken und fragen, ist das eigentlich wirklich so? Ist Jesus der Sohn Gottes? Ganz banal, ja, so banal überhaupt nicht. Aber das bekommt man ja hier jeden Sonntag wahrscheinlich gepredigt. Glaube ich aber dran? Ist Jesus derjenige auch in meinem Leben? Habe ich das erlebt? Und ich glaube, das kann uns niemand vorpredigen. Das müssen wir selber erleben. Denn das ist die Macht eines veränderten Lebens. Und es fordert uns heraus, unseren Glauben kritisch zu durchdenken. Und ich glaube, das ist immer das Ziel von Jesus. Er möchte nicht, dass es der Glaube deines Pastors ist, der Glaube deines Jugendleiters ist. Er möchte, dass es dein Glaube ist. Du musst es erleben. Gott möchte unser Leben verändern. Und ich glaube, wir brauchen in Cottbus, auch in Coburg, eine ganze Armee von Männern und Frauen, die sagen, wisst ihr was, du wieder Blindgeborene? Eins weiß ich. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Eins weiß ich, ich war Alkoholiker, jetzt bin ich frei. Eins weiß ich war früher mal ein Schläger und jetzt bin ich friedlich. Eins weiß ich, früher war ich Nazis und habe Flüchtlingsheime angezündet, jetzt helfe ich ihnen. Eins weiß ich war vielleicht drogensüchtig, spielsüchtig, was weiß ich, für süchtig und jetzt hat Jesus mich frei gemacht. Oder ich hatte Panikattacken und Jesus hat mir Frieden gegeben. Jeder hat seine Story. Und wenn du sagst, ja, wäre super, wenn ich sowas hätte, habe ich leider nicht. Macht gar nichts. Super Punkt, das zu erkennen. Ein sehr guter Punkt. Bitte Gott, dass er dir Erlebnisse schenkt. Und rechne damit, dass er es tun wird. Das ist super. Und selbst wenn du jetzt noch nicht hast, dann heißt es nicht, dass du nichts zu geben hast. Es gibt genügend Leute, die haben viel mit Jesus erlebt. Erzähl diese Geschichte. Und jedes Mal, wenn wir das erzählen, wo der Heilige Geist im Leben eines Menschen gewirkt hat, aktivieren wir die Kraft des Heiligen Geistes und er wirkt den Menschen. Ich finde das klasse. Und über diese Munition kann jeder von uns verfügen. Dazu brauchen wir keinen theologischen Abschluss. Dazu, wenn man Laie ist oder so, vollkommen wurscht, interessiert Gott alles gar nicht. Willst du das? Willst du treu sein? Willst du dich von Gott gebrauchen lassen? Okay, alle, die geschlafen haben, sind jetzt wach. Danke. Genau, ich bin aber auch am Ende meiner Predigt, von daher. Vielleicht war das auch ein Zeichen, ich bin mir nicht sicher. Ja. Fasse ich nochmal zum Schluss zusammen. Gott geht, glaube ich, manchmal ganz unkonventionelle Wege der Rettung und der Heilung. Und manchmal fordert es unser Gottesbild, das wir bisher hatten, heraus. Und manchmal müssen wir es ändern, weil die Schublade einfach kaputt gegangen ist. Und manchmal gibt es Gegenwind und Krisen und das ist nicht immer schlimm. In der Situation, in der man drinsteckt, kenne ich ja selber, ist das schlimm. Und es fühlt sich nicht gut an. Aber wir wissen, dass alle Dinge zum Besten dienen, denen, die Gott lieben.
Und dann kommen wir ins nächste Glaubenslevel. Das ist der Zahnpasta-Test. Was steckt gerade drin bisher von dem, was wir glauben? Und sei ein Zeuge von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Du bist ein Experte darin. Das kann dir keiner nehmen. Das ist genial. Und dein zeugnishafter Lebensstil. Ich glaube, dass der Coburg verändert. Dein kleiner Rahmen, in dem du dich befindest. Und da wünsche ich dir Gottes Segen. Amen.